in der Rede zum Nobelpreis, den Europa ja vom Nobelkomitee dieses Jahr bekommen hat, den Friedenspreis, den die Merkel vom Bundestag gehalten hat, sagt sie zu diesem Thema Folgendes. Sie nennt also die Rettung des Euro eine Bewährungsprobe und sagt dazu dieses, Zitat, dieser Kern unserer Bewährungsprobe kann in einem einfachen Satz ausgedrückt werden. Der Euro, um dessen Stärke wir mit vielen Instrumenten und Maßnahmen gerade ringen, ist weit mehr als eine Währung. Der Euro steht symbolhaft für die wirtschaftliche, soziale und politische Einigung Europas mit großer Wirkung weit über Europa hinaus. Und in einer anderen Rede, den sie auf einer Versammlung in Bayern gehalten hat, drückt sie das Gleiche etwas konkreter aus. Da sagt sie, wenn Europa seinen hohen Lebensstandard halten will, müssen wir in Zukunft besser sein als andere. Im globalen Wettbewerb haben 500 Millionen Europäer nur gemeinsam eine Chance gegen die aufstrebenden Großmächte China und Indien. Also offenbar ist das die Sache. Der Euro muss gerettet werden, weil an ihm Erfolg oder Niederlage Deutschlands und Europas in dem sogenannten globalen Wettbewerb stehen und fallen. Und in diesem Wettbewerb muss Deutschland unbedingt auf der Gewinnerseite stehen. Und in diesem Wettbewerb vergleicht sich Deutschland mit Europa gleich auf der höchsten Ebene der Staatenkonkurrenz, nämlich mit aufstrebenden Großmächten. Geht also von vornherein davon aus, dass dieser Staatenbund und Deutschland an dessen Spitze eben auch eine solche weltwirtschaftliche Großmacht ist, bleiben will und bleiben muss. Daran hängt der Lebensstandard jedes einzelnen Insassen dieses Staatsgebiets und dafür und die Rettung des Euro unverzichtbar ist. Das ist das weltwirtschaftliche Kaliber, an dem die Kanzlerin Maß nimmt. Davon hängt alles ab. Das ist sozusagen eine Existenzfrage der Nation. So formuliert sie das ja in diesen beiden Zitaten. Und durch die Krise des Euro ist dieser Status Deutschlands als Weltwirtschaftsmacht elementar gefährdet. Das geht ja aus den beiden Zitaten auch hervor. Und aus dieser Feststellung ergibt sich eine sehr harte politische Logik, die die Kanzlerin bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit den Völkern Europas auch vorbuchstabiert. Die geht nämlich so. Um unseren Lebensstandard zu retten, muss der Euro gerettet werden. Dafür muss Europa neu hergerichtet werden, muss die Gemeinschaft der europäischen Staaten, die den Euro ausmacht, sich neu organisieren. Und dafür, damit das gelingt, muss erstmal der Lebensstandard der Völker ganzer europäischer Staaten geopfert werden. So grundsätzlich fasst die Politik dieses Projekt und so grundsätzlich redet sie über die Abhängigkeit bis runter zu jeder Lohnzahlung von jedem einzelnen Insassen dieses Gebiets, dass nur wenn die Politik das schafft, in der Konkurrenz der Weltwirtschaftsmächte vorne dran zu bleiben, überhaupt irgendeiner in Europa noch auf irgend so etwas wie einen Arbeitsplatz und einen Lohn rechnen kann. Das ist nicht bloß ein Dahergerede, sondern diese Unbedingtheit, mit der die Kanzlerin da auftritt, die hat einen wahren Kern und zu dem will ich im Folgenden einleitend was sagen, damit man so ein bisschen einen Begriff davon bekommt, worum es da eigentlich geht. Die Merkel benutzt einfach so Begriffe wie Stärke des Euro Darunter kann sich irgendwie jeder irgendwas vorstellen, aber ich will mal versuchen zu erläutern, was das eigentlich ist, worüber sie da spricht. Was ist eigentlich das Spezielle an einer Währung wie der Euro ist, der das ausmacht, was sie einfach mit dem Wort Stärke bezeichnet? Zunächst mal kann man ja sagen, dass dieser globale Wettbewerb, den sie da zitiert und wo sie sagt, nur die 5 Millionen Europäer, die können nicht einfach friedlich-schiedlich dahin leben, sondern die müssen den globalen Wettbewerb mit den Chinesen bestehen. Das ist eine ziemlich ausschließende Angelegenheit. Da wird ganz nebenbei jede Ideologie vom Welthandel als Handel und Wandel, als Ausgleich, als wechselseitiger Nutzen der Staaten und der Völker aus dem Verkehr gezogen. Wir, also Europa, müssen in diesem Wettbewerb andere aufstrebende oder schon existierende Weltmächte aus dem Feld schlagen. Und in dieser Konkurrenz zu gewinnen, erfordert Anstrengung, für die jedes einzelne Mitglied im Euroraum gefordert ist. Was ist das für ein Wettbewerb? Den Phänomenen nach kennt das jeder. Einerseits handelt es sich da um die Konkurrenz von Unternehmen, die gegeneinander um Absatzmärkte, um Anlagesphären, um die Aneignung strategischer Rohstoffe konkurrieren. Also darum, die Produktion und die Konsumtion der ganzen Welt in ihr Geschäft einzubeziehen und daran zu verdienen, Gewinne und Geldüberschüsse durch die Benutzung des ganzen Globus zu erwirtschaften. Und das ist ja auch bekannt, dass deutsche Konzerne und europäische Konzerne in dieser Konkurrenz kräftig mitmischen. Diese Konkurrenz ist aber nicht einfach eine Frage der privaten Geldaneignung durch Konzerne, sondern zugleich eine Staatsaffäre. Das geht ja aus dem Spruch von der Merkel unmittelbar hervor. Es ist ein nationales Interesse, dass die Konzerne, die von Deutschland und Europa aus auf die Welt losgehen, in dieser Konkurrenz gewinnen. Und das merkt man nicht nur daran, dass solche Unternehmen eine politische Heimat haben und auch normalerweise einen nationalen Namen. Das Ergebnis und der Verlauf dieser Konkurrenz wird von allen Staaten strikt nach dem Kriterium beurteilt, wer da gewinnt und wer verliert. Das kann man jeden Tag in der Zeitung lesen. Da geht es um die Frage, welche Konzerne besetzen den chinesischen Automarkt, haben da die deutschen Automobilkonzerne die Nase vorn oder die amerikanischen. Boeing konkurriert gegen Airbus. Und wenn Russlands Energiegroßunternehmen unsere Energiemärkte besetzen, dann ist das schlecht. Wenn hingegen E.ON in Russland Joint Ventures eingeht, dann ist das ein Fortschritt fürs Verdienen durch deutsches Kapital. Also so international diese Unternehmen auch unterwegs sein mögen, offensichtlich ist es so, dass der Reichtum, den sie da aneignen und produzieren, national angeeignet wird. Und dass es ein Anliegen der Staaten ist, dass das auch in möglichst großem Umfang bei ihnen passiert. Und dafür haben sie einen sehr guten Grund. Denn in dem Maße, wie nationale Unternehmen den Globus als Bereicherungsquelle für sich nutzen, wächst nicht nur deren Geldreichtum, sondern das Geld der Nation, die Währung, die der jeweilige Staat emittiert, profitiert davon, dass immer mehr Geschäft in ihr abgewickelt wird. Das Geld erfreut sich reger Nachfrage bei auswärtigen Geschäftspartnern. Mit einem solchen guten Geld können sich die eigenen Unternehmen und Banken weltweit in die Produktion anderer Staaten einkaufen. In diesem Geld halten Banken und Firmen ihre Vermögenstitel und schließlich bringen es solche Währungen so weit, dass ganze Staaten einen Teil ihres Reichtums in Euro und Dollar halten, also dieses Geld festhalten als endgültige Form des Reichtums, auf den es im Kapitalismus ankommt, eben Geld, das jederzeit für jeden Zweck verwendet werden kann in der Währung, in der es existiert. Und das ist natürlich gut für die Geldmacht des Staates, der solche Währung in Umlauf bringt und bei sich auf seinem Hoheitsgebiet als Kredit- und Geldzahlungsmittel vorschreibt. Weil zunächst mal hat ja jede Währung, auch der Euro, seine Gültigkeit nur auf dem Hoheitsgebiet, wo der Staat das Sagen hat. Außerhalb ist ein anderes Geld gültig. Wenn es aber ein Geld zum Status der Weltwährung, des Weltgeldes bringt, dann ist es eben diese international unmittelbar gültige Form des kapitalistischen Reichtums. Und dann steigt auch der Staat, der über ein solches Geld verfügt, in der Hierarchie der Staaten zur Weltwirtschaftsmacht damit auf. Nicht nur sprudeln auf diese Weise seine Steuerquellen, er genießt Kredit bei Banken und anderen Geldanlegern und er hat praktisch unbegrenzt Kredit, weil jeder Euro, den er in Umlauf bringt, den seine Banken als Kredit schöpfen, ist eben unmittelbar in der Form, wo es als Geld weltweit verwendet werden kann. Bekanntlich gibt es von dieser Sorte Gelder nur eine Handvoll, Deutschland, Dollar, Euro, Pfund. Und bekanntlich sind die Staaten, denen diese Währungen zugeordnet sind, den Status einer Weltwirtschaftsmacht. Das heißt, sie sitzen in den maßgeblichen Gremien, in denen es um die Frage geht, wie der Welthandel überhaupt organisiert wird. Sie haben nehmen die Funktion von Gläubigernationen ein gegenüber anderen Nationen, die in der Konkurrenz weniger beglückt sind, die über kein Weltgeld verfügen, es aber brauchen und sich deshalb in fremder Währung verschulden. Sie sind die maßgeblichen Arrangeure der Bedingungen und Vereinbarungen, unter denen der Welthandel abläuft und sehen zu, dass dabei ihre Interessen jeweils nicht zu kurz kommen. Und last not least, das ist aber ein Thema, auf das hier nicht weiter eingegangen werden soll, ist diese Geldmacht, über die ein solcher Staat in einer solchen Währung verfügt, die Grundlage für die politische Macht, die er gegenüber anderen Nationen ausüben kann. Das ist, was man nach der ökonomischen Seite hin Imperialismus nennen kann, die Benutzung der Ökonomien, der Wirtschaften, des ganzen Globus, sämtlicher anderer Staaten für die Bereicherung der eigenen Unternehmen und für das ökonomische Vorankommen und Fortkommen der Staatsgewalt, die diese Wirtschaftsweise betreut. All das steckt in diesem kleinen Wörtchen Stärke. An all das ist gedacht, wenn die Merkel sagt, wir müssen uns um die Stärke des Euro kümmern. Da denkt sie an den Euro in dieser Bestimmung und in dieser Funktion. Also nicht einfach an irgendeinen Wechselkurs, sondern daran, dass dieses Geld tatsächlich den Reichtum weiter Teile der kapitalistischen Wirtschaft der ganzen Welt ausmacht, des Vermögens von Banken und Firmen nicht nur in Europa, sondern auch in den USA, ein verlässliches Zugriffsmittel auf Ressourcen, auf Anlagesphären, auf Waren und Märkte weltweit. Und bis neulich eben auch verlässliches Kreditmittel für die Souveräne, dessen Geld der Euro ist. Wie gesagt, bis neulich, genau das ist ja aktuell in Frage gestellt. Übrigens kann man auch an der Stelle daraus ersehen, worin das Interesse durchaus auch konkurrierender Weltwirtschaftsnationen an der Rettung des Euro besteht, wenn die USA sich immer wieder angelegen sein lässt, sich in die Euro-Rettungsmaßnahmen Europas einzumischen und von Europa zu verlangen, dass es gefälligst mehr für sein Geld tun soll, dann haben sie da gute Gründe für. Wenn große Teile amerikanischer Banken und Firmen mit Europa Geschäfte machen und dessen Geld als ihr Vermögen halten, dann ist eben auch das Vermögen kaputt, wenn der Euro gefährdet ist. Und dann ist nicht bloß der Euro geschädigt und der Dollar profitiert, sondern die ganze Weltwirtschaft leidet unter dem Abschiffen einer Sorte Geld, die in ihr diesen Reichtum ausmacht. Das alles, auf das alles spielt die Merkel an, wenn sie sagt, wir kämpfen um die Stärke des Euro, bis hin eben zu dem Punkt, dass mit ihm steht und fällt der deutsche Status als maßgebliche Nation, die sich in der Weltwirtschaft um alles kümmert, worum es da geht. Das sieht sie in Gefahr, wenn es nicht gelingt, sicherzustellen, dass der Euro diese weltweite Rolle weiterspielt, die er in den letzten 10 Jahren erlangt hat. Am Ende ihrer Rede hat sie das nochmal ganz schön zusammengefasst. Worum geht es bei dieser europäischen Vertrauenskrise? Eigentlich um die Frage, ob Europa sich mit seinen Werten und Interessen im globalen Wettbewerb des 21. Jahrhunderts behaupten kann, ob Europa seinen Wohlstand, seinen Lebensstandard und seine Art zu leben erhalten kann. Das sind halt die Werte und Interessen, um die es geht. Die Gültigkeit des eigenen Geldes als Repräsentant kapitalistischen Reichtums überall auf der Welt zu verankern und damit einen Hebel und ein Instrument zu haben, um dauerhaft Nutznießer an der Weltwirtschaft zu sein und zu bleiben. Insofern ist natürlich die Rede davon, dass hier ein Symbol in Frage gestellt wäre, vielleicht irreführend. Ein Symbol ist der Euro keineswegs, sondern die ganz handfeste, ganz reale Existenzform der ökonomischen Macht Europas und damit, das unterstellt die Kanzlerin ganz selbstverständlich, auch der ökonomischen Macht Deutschlands. Für sie fallen diese beiden Sachen in dem Punkt schlicht und einfach zusammen. Mit dem Euro und seiner Grundlage in der europäischen Staatengemeinschaft, die den Euro hat, steht und fällt die Stellung Deutschlands in der Weltmarktkonkurrenz und das soll so bleiben. Deshalb nochmal zu dem Punkt, wie sagt sie das so schön, 500 Millionen sind wir, ne? Im globalen Wettbewerb haben 500 Millionen Europäer nur gemeinsam eine Chance gegen die aufstrebenden Großmächte China und Indien. Man ist leicht geneigt, wenn man das liest, daran zu denken, wie die deutsche Politik zurzeit tatsächlich mit einer nicht geringen Anzahl dieser 500 Millionen gerade praktisch umspringt. Das ändert aber nichts daran, dass man diesen Spruch auch erstmal ernst nehmen kann, nach der Seite hin, wie er von der Kanzlerin gemeint ist. Da redet sie von den 500 Millionen nämlich in einer Eigenschaft, auf die es ihr tatsächlich ankommt, nämlich als Ausdruck der Größe des ökonomischen Gebiets, der schlichten Masse von Land und Leuten mit seinen menschlichen und sachlichen Ressourcen, auf denen in Euro gewirtschaftet wird. Die Größe dieses Markts, die Masse des Kapitals, das in Euro Anlage findet und entsprechender Wucht und Größenordnung Gewinne produziert, das, so sagt sie, da kann man sie mal beim Wort nehmen, ist die notwendige und unverzichtbare Bedingung dafür, dass der Euro weiterhin seine Rolle als Weltwährung spielen kann. Sie erteilt damit allen Ideen eine Absage, die sagt, ach, das könnte man doch auch mit einer kleineren Grundlage machen. Nein, sagt die Kanzlerin, ihre Linie heißt, alle Euro-Staaten müssen dabei bleiben. Alle Euro-Staaten müssen weiterhin diese ökonomische Basis des Euro sein. Und deswegen wollen wir die unbedingt erhalten und sichern. Und das müssen gerade wir als Deutsche wollen, weil wir ja die maßgebliche Euromacht sind. Was die Kanzlerin da der Sache nach beschwört, ist nach der Seite hin der ganze Grund, warum Deutschland überhaupt dieses Euro-Projekt auf den Weg gebracht hat und sich vor etwas über 10 Jahren dafür stark gemacht hat, dass es diese gemeinsame Währung überhaupt geben soll. Darum ging es ja. Und das haben sie mit dem Euroraum auf Basis der vorherigen EWG geschaffen und eingerichtet. Tatsächlich einen gemeinsamen Markt, einen einheitlichen Wirtschaftsraum, in dem in einem Geld gewirtschaftet wird, auf dem sich das Kapital ungehindert durch Zollschranken und Währungsprobleme zu weltmarktfähiger Größe zusammentun kann, das nach Masse und Rate eine Akkumulation von Geldkapital hinlegt, die es mit den Märkten, inneren Märkten der USA und anderer Großmächte aufnehmen kann und die dann von der Basis aus in alle Welt hinausströmen und sich der Märkte und Anlagesphären der anderen Staaten bemächtigen konnte, die auch als Anlagesphäre interessant ist dann für amerikanische Großunternehmen und so fort. Und genau das, muss man ja mal festhalten, haben sie ja mit der Einrichtung des Euro ja tatsächlich auch hinbekommen. Das sieht man ja an dem weltwirtschaftlichen Status, den der Euro inzwischen erlangt hat. Und dass Deutschland der Hauptnutznießer dieses Erfolgs ist, ist auch unübersehbar. Vom Status der Exportnation, die sie ja damals schon mit der D-Mark war, ist Deutschland in den Status der Weltwirtschaftsmacht in der Zeit hineingewachsen. Sie haben also nach der Seite hin mit Europa, mit dem Wirtschaftsraum, mit dem Euro genau das erreicht, was sie mit ihm bezweckt haben. Und das ist auch der Grund dafür, warum sie diesen Erfolgsweg überhaupt nicht kündigen wollen, überhaupt nichts an dem Projekt in dem Sinne ändern wollen, sondern genau das soll so weitergehen. Das hat, wenn man die Realität aus dem Blickwinkel der Kanzlerin betrachtet, jetzt, ich glaube, so sieht die das, mit der Krise einen zeitweiligen Rückschlag erlitten, aber im Prinzip ist das weiterhin die Strategie, die Vorgehensweise, mit der weltwirtschaftliche Potenzen der Nation errungen werden sollen. Das ist das eine. Europa, der Euro waren erfolgreich. Gleichzeitig, um auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, Deutschland ist ausgesprochen unzufrieden mit der aktuellen Lage. Gibt es den Befund, so wie Europa jetzt organisiert ist, so wie es jetzt existiert, kann es nicht bleiben, wenn dieser Erfolg gesichert und ausgebaut werden soll. Der gleichen Rede sagt Merkel, wir brauchen mehr, wir müssen beschließen, wie wir die Währungsunion weiterentwickeln wollen. Diese Weiterentwicklung ist unverzichtbar und sie ist Voraussetzung dafür, Vertrauen und Glaubwürdigkeit im Zusammenhang mit der Währungsunion zurückzugewinnen. Weiterentwicklung ist eine ziemlich höfliche Ausdrucksweise für das, was die Deutschen da in dieser Frage tatsächlich aktuell anstellen. Weil was sie ja tatsächlich machen, wenn man sich die ganzen Sachen anschaut, die täglich in der Zeitung stehen, ist ja nicht einfach ein Weiterentwickeln, sondern ein ziemlicher Umsturz, eine ziemliche Korrektur der Verkehrsform, die bislang zwischen den Staaten in Europa eingerichtet war. Da werde ich dann im nächsten Punkt noch drauf zu sprechen kommen. Die Zielsetzung dieser Weiterentwicklung ist ja gar kein großes Geheimnis. Es soll nach dem Willen der deutschen Politik mehr gemeinsame Bewirtschaftung des Euroraums her. Die einzelnen Staaten sollen sich bereit finden, mehr Kompetenzen, mehr Zuständigkeiten an übergeordnete Instanzen in Sachen Umgang mit dem Euro abzugeben. Sie sollen Souveränitätsrechte über ihre Haushalte an übergeordnete Instanzen abtreten, sich hineinregieren lassen durch möglicherweise einen Währungskommissar, immerhin aber schon mal durch eine Fiskalunion. Und das Ziel dieser Veränderung benennt die Kanzlerin in dieser Rede auch in einer etwas seltsamen Form. Die sagt nämlich, der Zweck der ganzen Geschichte wäre, die Konstruktionsfehler der Wirtschafts- und Währungsunion zu beseitigen. Also offensichtlich gibt es das Urteil, da haben wir zwar was Gutes hingekriegt, da haben wir eine ein Projekt auf den Weg gebracht, das den ökonomischen und weltwirtschaftlichen Erfolg Europas und der Nation herbeigeführt hat. Und gleichzeitig hat das Ding ganz grundsätzliche Konstruktionsmängel, und die muss man nur ausräumen, und dann kann es in der gleichen Weise weitergehen, wie es bisher gelaufen ist. Mit Konstruktionsfehler bringt die Kanzlerin eben diese ziemlich grundsätzliche Unzufriedenheit mit der aktuellen Lage der Wirtschafts- und Währungsunion zum Ausdruck. Und das, obwohl ja genau die Konstruktion, die es gibt, der Erfolgsweg bisher gewesen ist. Also ist man bei der Frage, warum ist das so? Was haben Sie sich da jetzt denn tatsächlich hinorganisiert? Wie hat denn diese Wirtschafts- und Währungsunion in den letzten 10 Jahren funktioniert, dass tatsächlich beides rausgekommen ist? Auf der einen Seite der deutsche Erfolg, Wirtschaftswachstum, Aufstieg des Euro zum Status des Weltgeldes und gleichzeitig ein Ergebnis, das dazu führt, dass sich der Sieger, der Nutznießer dieser Konkurrenz, seines Erfolgs gar nicht froh sein kann, sondern von vorn bis hinten Kritik und Unzufriedenheit äußert an dem ganzen Konstrukt, mit dem er diesen Erfolg zustande gebracht hat. Das soll der Gegenstand des zweiten Punktes sein, den ich erläutern will. Gut, gibt es bis dahin irgendwie Diskussionsbedarf, Nachfragen, Ergänzungen? Gut, dann mache ich einfach weiter.
Müssen Sie doch Souveränität abgeben?
Bitte?
Mit dieser Souveränität abgeben.
Da komme ich noch, da gehe ich jetzt noch mal drauf ein. Ich wollte es erstmal nur benennen, dass dauernd.
Das ist ja auch den
Bitte?
Das ist ja auch die ökonomisch potentere Nation mit ein.
Ja, genau. Da geh ich gleich noch drauf ein. Ich wollte es erstmal nur benennen, dass das ganz offensichtlich von den Vorschlägen und Maßnahmen, die Sie schon ergriffen haben und die ja jeder kennt, offenbar die Zielsetzung dieser Korrektur ist, zu sagen, es müssen mehr gemeinsame Institutionen, mehr gemeinsame Vorkehrungen getroffen werden, damit alle Nationen in der Bewirtschaftung des Geldes an einem Strang ziehen. Wie das im Einzelnen geht und was das für sich nochmal für Widersprüche an sich hat, da gehe ich dann im Folgenden noch drauf ein.